Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Es passiert außerordentlich selten, dass ein Gast, ein SWR1 Leute-Gast, vormittags zu Fuß von seiner Wohnung oder seiner Arbeitsstelle zu uns ins Funkhaus kommt. In diesem Fall war es so, denn der Weg zwischen der Wilhelma und dem SWR ist ein überaus überschaubarer. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Thomas Kölpin.
Guten Morgen.
Sie sind seit 4,5 Jahren der Chef, der Leiter, der Direktor der Stuttgarter Wilhelma, wohnen auch auf diesem Gelände?
Genau, wir wohnen im Hofküchengebäude. Das ist eines der historischen Gebäude, Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Und das ist toll, natürlich in der Wilhelma zu wohnen. Eine herrliche Geschichte.
Der große Vorteil ist, die Wege sind extrem kurz. Die Anreise können Sie sich sparen. Der Nachteil, Sie werden auch nachts rausgeklingelt, wenn irgendwas ist?
Ja, glücklicherweise nicht so häufig. Aber wenn natürlich Notfall in der Wilhelma wäre oder ist, dann ruft der Nachtdienst natürlich als erstes den Direktor an, weil der vor Ort ist.
Wann war Ihr letzter Notfall?
Ach, der letzte Anruf ist jetzt schon, denke ich, so 3 Monate her, aber da war es irgendwie nur eine Notleuchte im Aquarium, also irgendwas Harmloses, was dann auch bis 7 Uhr am nächsten Morgen warten konnte.
Was wäre der schlimmste Notfall?
Ach, so ein Tierausbruch ist natürlich nicht so schön. So ein Eisbär, der da irgendwo plötzlich durch die Gegend läuft, außerhalb des Geheges, das wäre nicht so schön.
Ist Ihnen aber noch nie passiert?
Nein, also das hatte ich glücklicherweise noch nicht. Und in der Wilhelma kam sowas auch noch nie vor. Also toi, 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 dreimal auf Holz klopfen, soll auch nicht passieren.
Ist Ihnen das in Erfurt schon mal passiert? Weil vor Stuttgart waren Sie ja 5 Jahre lang der Direktor des Zooparks in Erfurt.
Ja, da hatten wir tatsächlich 2 Mal Geparden draußen. Gepard ist nicht ganz so schlimm. Das ist eine Katze, die so ein bisschen noch kontrollierbarer ist. Also Tiger, Löwe, Leopard wäre unangenehmer. Und wir haben auch jeweils den Geparden auch wieder gut ins Gehege gekriegt.
Wie sind die rausgekommen und wie haben Sie die eingefangen?
Ja, die sind, da war so eine Situation, dass die tatsächlich auf eine Mauer raufhüpfen konnten, die 3 Meter hoch war. Und dass die das können, das war uns nicht klar. Das war auch niemandem vorher klar. Und dann mussten wir sie dann doch wieder kriegen. Und es ist nichts passiert, aber es war schon eine große Aufregung.
Was die Stuttgarter Wilhelma angeht, was ist da aktuell Ihre größte Baustelle?
Ja, die große Baustelle, die langsam so ihre Schatten vorauswirft, ist natürlich die Elefantenanlage. Da freuen wir uns sehr drauf. Das wird auch das größte Projekt sein aller Zeiten der Wilhelma.
Wie weit sind Sie da?
Und da sind wir jetzt in der Planung, in der richtigen konkreten Planung. Wir wollen die Bauunterlage Anfang nächsten Jahres fertig haben, damit wir dann auch in den nächsten Doppelhaushalt kommen und dann 2021 anfangen können zu bauen.
Und da dauert es ein paar Jahre, bis es fertig ist?
Ja, das ist davon auszugehen, so 3-4 Jahre Bauzeit. Und dann können die Elefanten kommen.
Wenn diese beiden uralten Elefantendamen, die jetzt noch bei Ihnen wohnen, das erleben sollten, was machen Sie dann mit denen?
Ja, da müssen wir schauen. Das ist ja eine so flexible Anlage, dass wir da unterschiedliche Bereiche haben. Die können da also durchaus mit einziehen. Aber das müssen wir dann bewerten, wie auch der Zustand der Kühe ist, ob so ein Transport auch innerhalb des Zoos dann überhaupt noch möglich ist, weil dann sind sie schon sehr betagt.
Also Zella und Parma heißt die andere, sind beide jenseits der 50 ein wahnsinniges Alter auch für Elefanten? Fragezeichen.
Das ist schon ein ganz gutes Alter. So 60 ist eigentlich so das, was die so erreichen im Zoo. Höchstalter sogar 70 Jahre.
Kommen die gut miteinander klar?
Ja, die 2 alte Damen, die schon auch ihre Eigenarten haben. Ja, mal besser, mal schlechter.
Und was macht Zella heute Nachmittag?
Ja, die wird nachher wieder die Achtelfinalspiele mal orakeln. Das geht um 2:30 los. Ja, ich bin da sehr gespannt, was sie da vorhersagt. Letztes Mal bei der Europameisterschaft hatte sie ja nachher eine Quote von 70% bei den Spielvorhersagen. Mal gucken, sie steht so ein bisschen unter Druck, weil sie bis jetzt nur das Südkorea-Spiel richtig hatte. Aha. Also sie muss ein bisschen beim Achtelfinale zulegen, würde ich sagen.
Wobei bei der EM hat sie, glaube ich, Nordirland relativ hoch getippt.
Ja, ihre Endtipps sind nicht ganz so stark. Wobei, sie hat ja diesmal den Einlauf dann 2. Uruguay und 3. Dänemark. Die sind ja noch im Achtelfinale und Uruguay hat ja sehr überzeugt. Mal schauen, vielleicht liegt sie da ja richtig.
Was ist eigentlich mit ihrer Co-Elefantin? Also es gibt ja noch Parma, die beiden alten Damen zusammen. Sie haben vorhin gesagt, es funktioniert mal so, mal so. Was heißt das übersetzt?
Ja, so alte Damen sind ja auch ein bisschen eigenwillig. Und es ist eben so, dass die Tiere ja nicht miteinander verwandt sind. Und in der Natur gibt es wirklich diese Sozialverbände, diese Mutterlinien, diese Mutterherden, wo alle Tiere miteinander verwandt sind. Also Oma, Tante, Mutter, Enkeltochter und so weiter.
Und was bedeutet das jetzt für die beiden?
Und das heißt, dass die sich so ein bisschen miteinander aneinander gewöhnt haben und auch miteinander irgendwie klarkommen. Aber es bleibt eine gewisse Distanz zwischen ihnen. Während sie mit den Pflegern ein sehr enges Verhältnis haben. Die sind ja noch im direkten Kontakt, wo der Pfleger direkt mit ihnen arbeitet. Und die haben ihre Spezialpfleger, zu denen sie ganz, ganz enge Bindungen haben.
Das heißt, jeder hat ihren eigenen Spezialpfleger?
Also die Pfleger kümmern sich natürlich um beide, alle, aber da gibt es schon welche so Freundschaften direkt zwischen Pfleger und Elefant.
Wie kann man diese Freundschaft beschreiben? Wie funktioniert das?
Das ist schon wirklich so, dass das so ein sehr enges emotionales Verhältnis ist. Also der Elefant freut sich wirklich, wenn er diesen Pfleger wieder sieht oder wenn er sogar im Urlaub war und zurückkommt, dann macht der Elefant ganz andere Geräusche als sonst. Das sind so quiekende Geräusche, die einfach symbolisieren, ich freue mich so, dass du wieder da bist.
Okay. Ansonsten leben die, wie sie leben, normalerweise in der freien Natur, haben sie immense Auslaufmöglichkeiten und jetzt müssen sie sich irgendwie seit 50 Jahren auf einem Bierdeckel bewegen.
Ja, das ist bei der jetzigen Elefantenhaltung sicherlich schon so, dass die Tiere nicht alles ausleben können, weil ein Elefant lebt in der Natur, dass er frisst und Kinder erzieht. Weil, wie schon gesagt, diese Mutterlinien und alle kümmern sich um die Erziehung der Jungtiere, weil die werden geboren ohne jegliches Wissen wie menschliche Babys und müssen alles erlernen. Und die Distanz spielt keine Rolle. Solange genug Futter da ist, bewegt sich auch eine Elefantenherde in der Natur nicht. Die bleiben da, solange sie da genug zu fressen haben, bleiben sie da stehen. Ne? Also die wollen nicht wandern, die wandern für die Nahrung. Aber was sie wollen ist, sich mit Jungtieren beschäftigen. Das brauchen sie. Und das wollen wir in Zukunft bei der neuen Elefantenanlage natürlich umsetzen.
Ja, aber jetzt können sie es nicht mehr umsetzen. Das heißt, da ist nichts mehr mit Erziehung, mit Bewegung ist auch nicht mehr viel. Mit anderen Worten, die Elefanten müssten doch eigentlich chronisch unterfordert sein.
Das versuchen wir mit den Pflegern, dass wir sie viel beschäftigen, individuell beschäftigen,
ihnen
Aufgaben
womit?
Stellen, gewisse Aufgaben, wo sie Futter finden müssen, dass es eben viel Interaktion mit dem Pfleger gibt, auch Körperpflege, die werden abgeduscht und gemacht und getan. Aber es ersetzt natürlich das wirklich nicht. Und deswegen ist es auch gut, dass die moderne Elefantenhaltung eine solche Haltung auch gar nicht mehr vorsieht.
Thomas Kölpin, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Kommt aus Hamburg, der vielleicht schönsten Stadt Deutschlands, hat dort studiert. Ich glaube, Sie haben erst Psychologie studiert, stimmt's?
Genau, Psychologie in Gießen und in Hamburg und dann ging's ran an die Biologie und dann mit Schwerpunkt Zoologie natürlich.
Warum der Wechsel von der Psychologie zur
Biologie? Die Psychologie war mir nicht so griffig, sag ich mal. Es war nicht so faktenbasiert, sondern alles so, zumindest damals, als ich studiert habe, noch sehr locker gehandhabt und da wollte ich doch eher ein bisschen mehr die richtige Naturwissenschaft wählen.
Und dann Biologie plus der Wechsel zur Zoologie?
Also Biologie und dann im Hauptstudium Schwerpunkt Zoologie. Und Verhaltensbiologe bin ich von Haus aus oder Tierpsychologe, wie man es auch immer nennen mag. Und ja, und dann kam die Promotion und dann...
Worüber haben Sie promoviert?
Über das Sozialverhalten von mexikanischen Königsnattern.
Okay. Also Sie sehen mich komplett erstaunt. Ich wusste nicht, dass es mexikanische Königsnattern gibt. Und ich wusste, wenn ich ehrlich bin, auch nicht, dass das da ein ausgeprägtes Sozialverhalten gibt.
Ja, alle Tiere, die irgendwo sich ja fortpflanzen, müssen auch ein Sozialverhalten haben, sonst geht das nicht. Ja. Also da gibt es dann das Paarungsverhalten, es gibt Konkurrenzverhalten bei den Männchen, die machen sogenannte Kommentkämpfe, also Nichtbeschädigungskämpfe. Da gibt es also einiges Spannendes. Und das Schöne ist ja bei so etwas, das ist natürlich noch nicht so untersucht worden, weil sich alles mehr immer auf die Säugetiere fokussiert hat in der Verhaltensbiologie. Und daher war das Neuland und da konnte ich dann eine tolle Doktorarbeit drüber schreiben.
Da waren Sie auch in Mexiko vor Ort?
Nein, das war eine reine Laborgeschichte, weil in Mexiko dann wirklich das Glück zu haben, diese Tiere überhaupt zu finden und dann auch noch einen Kommentkampf oder eine Paarung zu sehen, ist relativ unwahrscheinlich. Man braucht ja statistische Größen, also Mengenangaben. Insofern waren das Tiere, die schon im Menschenobhut geschlüpft sind, die dann genutzt wurden. Ich hatte da einen Stock von rund 30 Tieren und dann waren mehrere Tage Videoaufnahmen nachher entstanden, über 4 Jahre. Immer im Frühjahr haben die dieses Paarungsverhalten und Kommentkampfverhalten. Und das wurde dann ausgewertet.
Die waren an Menschen gewöhnt?
Naja, Schlangen gewöhnen sich an Menschen nur bedingt, sage ich mal.
Echt?
Also das ist schon so, dass die relativ einfach Wildtiere bleiben, ne?
Ja, also dann, wie groß werden die eigentlich?
So eine mexikanische Königsnatter wird so 1 Meter, 1,10 Meter. Also relativ kleine.
Werden die den Menschen gefährlich?
Nein, nicht. Die sind ungiftig und eben von ihrer Größe sind sie auch nicht für den Menschen gefährlich. Also ganz harmlose Tierchen.
Okay, um da mal auf Ihre berufliche, auf Ihren beruflichen Werdegang zu kommen, Sie waren dann ein paar Jahre, glaube ich, beim bei Hagenbeck in Hamburg?
Ganz genau.
Was haben Sie da gemacht?
Da war ich zuerst wissenschaftlicher Assistent und später dann der Leiter des Tropenaquariums. Das ist nicht nur ein Aquarienhaus, sondern auch ganz viele Reptilien leben da. Große Krokodile und Giftschlangen und sowas. Und auch ein paar Säugetiere und Vögel. Und das war schon eine spannende Aufgabe. Da war ich sozusagen Abteilungsleiter. Und das ist ja privat so. Und um die Karriere weiter voranzutreiben, musste ich dann Hamburg leider verlassen. Denn Direktorenposten stand da nicht zur Verfügung.
Erfurt war die nächste Station plus der dazugehörige Direktorenposten.
Ganz genau.
Großer Tierpark.
Auch von der Fläche her sehr groß. Doppelte Fläche von der Wilhelma, vom Tierbestand deutlich kleiner als die Wilhelma. Aber auch durchaus ein ernstzunehmender Zoo und hat sehr viel Freude gemacht, auch da zu arbeiten.
Und dann hat der damalige Direktor der Stuttgarter Wilhelma, Dieter Jauch, irgendwann auch altersbedingt gesagt, es ist jetzt gut. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben und Sie waren einer der Bewerber.
Genau so war es.
Und haben den Zuschlag gekriegt.
Glücklicherweise.
Warum?
Warum, weiß ich nicht genau. Da muss man die Leute fragen, die mich ausgesucht haben. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist.
Gut, also mit anderen Worten, den Schritt haben Sie nicht bereut.
Nein, auf gar keinen Fall.
Thomas Kölpin, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Biologe, Zoologe, Direktor der Stuttgarter Wilhelma. Ein Tierpark, der einen riesigen Bestand hat, auch an logischerweise Tieren und Pflanzen. Haben Sie den genauen Überblick?
Ja, wir haben zurzeit 1200 Tierarten. Damit ist es der zweitartenreichste Zoo in Europa, nach dem Zoo Berlin. Und wir haben so rund 7500 Pflanzenarten und Sorten, also fast 10.000 verschiedene Lebensformen bei uns.
Ja. Was in Stuttgart ja eine besondere Tradition auch hat. Ne?
Das ist ja das Schöne. Wir sind nicht nur Zoo, wir sind auch botanischer Garten und haben auch diesen historischen Park, also den sogenannten Dreiklang nennen wir das immer. Ja. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal auch, was ganz wichtig für uns ist.
Was Zoo angeht, sind Sie eigentlich mit Ihren Tieren und mit Ihrem Tierbestand auch bestimmten Moden unterworfen? Ich meine, Sie fragen ja ab und zu mal an oder fragen ab und zu mal ab, was die Zuschauer, was die Besucher gutieren und wo sie sich nicht so sehr dafür begeistern können.
Das ist so. Wir wollen natürlich immer mal wissen, was also die Besucher vermissen oder was sie vielleicht noch ganz gerne hätten oder in die Richtung. Oder welche Tierarten auch am beliebtesten sind. Das ist ja auch immer wichtig, ob wir da auch die richtigen haben. Allerdings der Hauptgesichtspunkt, warum wir Tiere auswählen, ist einmal natürlich, was spielen sie im Artenschutz für eine Rolle? Macht es Sinn, Artenschutzprojekte für solche Tierarten zu haben?
Das wird immer wichtiger?
Das wirklich wird immer wichtiger, Lebensraumverlust. Wir brauchen die Reservepopulation im Menschenobhut, um wieder auswildern zu können. Und dann natürlich auch der Umweltbildungswert einer Tierart. Ne? Und dann erst der Unterhaltungswert, denn das ist das, was wir in dieser Umfrage rauskriegen.
Was die Beliebtheit angeht, kann es sein, dass sich da so schrecklich viel gar nie ändert, weil es sind entweder die Großkatzen oder die Menschenaffen?
Ja, die Elefanten würde ich noch nennen, dann die Erdmännchen, ne?
Erdmännchen.
Also possierliche Tiere, ja. Die sind immer, unter den ersten dreien sind die immer, die finden die Leute einfach so toll. Aha. Und sowas wie Pinguine und so weiter. Derzeit ist tatsächlich so ein bisschen was neuer ist oder weil es auch eben relativ selten ist. Panda und Koala sind immer mehr die Tierarten, die dann so genannt werden. Mhm. Ne? Deswegen hat ja auch Berlin wieder mit den Pandas angefangen. Also das sind schon so die Newcomer in dieser Rangliste, sage ich mal.
Was die Menschenaffen angeht, da gab es ja in der Wilhelma mit dem neuen Affenhaus eine Zeit lang gewaltige Probleme mit der Zugluft. Ergebnis, glaube ich, auch zwei kleine Affen, die dann letztlich gestorben sind an einer Lungenentzündung, haben Sie das Problem eigentlich in den Griff gekriegt?
Das haben wir dann relativ kurz danach dann schon gelöst und diese Zuglufterscheinung gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt schon zwei Winter überstanden danach. Ohne Verluste bei den Tieren. Das ist ein Zeichen, dass wir das im Griff haben. Aber es gibt noch weitere Mängel. Es gibt immer noch Baumängel, die abgearbeitet werden. Da sind wir auch dran. Aber es dauert eben noch, bis wir es komplett mängelfrei haben.
Wer hat das eigentlich verursacht? Und wer ist da schuld dran?
Das ist etwas, da es vor meiner Zeit ist, wo ich nicht drüber spreche, weil das muss auch noch geklärt werden. Also das ist etwas, was ich auch gar nicht beurteilen kann.
Das ist also juristisch nach wie vor anhängig bei Gericht oder?
Da gibt es noch juristische Klärungen auch, ja, das ist richtig.
Ja, was haben Sie ansonsten noch für eine Baustelle, die erwähnenswert wäre?
Nur Baustellen, die wir extra wirklich anschieben, Baustellen, die wir gerne haben möchten, nämlich neue Tieranlagen,
ist klar.
Elefantenanlage.
Darüber haben wir gesprochen.
Es kommt noch der Asienteil, das heißt dieser Bereich zwischen der Elefantenanlage und den Menschenaffen werden neue Asienanlagen entstehen, einmal für asiatische Huftiere, Kamele, Yaks, Hirsche und dann eben der asiatische Bauernhof, ein neuer Schaubahnhof, damit wir, wenn wir die Elefantenanlage bauen, wieder einen Schaubahnhof haben, wo wir dann verschiedene verschiedenste Nutztiere wieder zeigen und Streichelbereiche haben für Schafe, Ziegen, Hühner, Schweine, alles, was man da so braucht.
Also der Schaubauernhof wird nicht gestrichen, was ja eine Zeit lang mal die Befürchtung war, sondern der wird einfach umgesiedelt.
Sozusagen, genau. Mit einem anderen Thema. Wir werden ein bisschen umweltpädagogisch dort anders arbeiten. Das Thema wird der Mensch-Tier-Konflikt sein. Nicht mehr das Konzept vom Wildtier zum Haustier. Und das wird sicherlich auch eine spannende Sache sein.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Thomas Kölpin. Biologe, Zoologe, Reptilienforscher. Ein Mann, der wie viele Schlangen zu Hause hat?
Ja, irgendwie so um die 40 zurzeit.
Ungefähr um die 40 zurzeit? Ja. Das heißt, es kommen welche dazu und manche sterben?
Naja, sterben eigentlich seltener. Also die werden ja auch relativ alt. Aber ich züchte die Tiere auch und deswegen schlüpfen auch immer mal wieder Jungtiere. Und dann werden mal wieder Jungtiere auch abgegeben an andere Halter.
Okay.
Und insofern ist da schon ein bisschen Fluktuation da drin.
Was sind das für Schlangen, die Sie züchten?
Ich habe Königspythons und Königsnattern. Königsnattern waren auch damals das Thema ja meiner
Doktorarbeit
und Diplomarbeit auch schon. Und Königspythons habe ich auch mal ein Hobbybuch drüber geschrieben. Das sind so die beiden Gruppen, mit denen ich mich am meisten beschäftige.
Die klingen für Menschen außerordentlich gefährlich.
Sind's aber nicht. Der Königspython ist von den echten Pythons sozusagen der kleinste. Der wird so 1,40 Meter maximal. Das ist also wirklich was sehr Übersichtliches und hat auch so die Gefährlichkeit eines Goldhamsters. Viel mehr ist da nicht zu holen.
Die haben kein Gift?
Die sind nicht giftig. Die haben zwar viele Zähne und können auch mal zubeißen. Das blutet auch ein bisschen, aber mehr ist das auch nicht.
Die greifen Menschen nicht an?
Nein, die sind froh, wenn sie in Frieden gelassen werden.
Erwürgen sie nicht?
Dafür haben sie nicht die Kraft und nicht die Länge.
Aha, okay.
Also ganz was Harmloses.
Es gab eine schockierende Meldung aus Indonesien vor ein paar Wochen. Eine riesengroße Schlange hat eine Frau erst erwürgt und sie dann mit Haut und Haaren verschlungen.
Das kann schon mal passieren. In Indonesien gibt es die großen Netzpythons, die können durchaus 7 Meter lang werden. Und so ein großes Tier wiegt dann um die 100 Kilo. Und das ist dann schon in der Lage, einen kleineren Menschen tatsächlich zu fressen.
Ja, mit Klamotten.
Ja, so eine Schlange zieht einen ja nicht aus, wenn sie einen fressen will. Das geht ja nicht. Ne? Die verschluckt ja das Beutetier komplett. Auch so ein Wildschwein mit dem Fell und deswegen also auch dann mit Klamotten.
Die muss dann den Kiefer irgendwie aushängen, damit das überhaupt funktioniert.
Das könnte ja gut. Diese Kieferspangen sind sehr locker aufgehängt und da können sie es ausstülpen. Aha. Und dann ist das schon relativ weit und dann kommen sie auch über. Weil jemand, der relativ schmale Schultern hat, kommen sie dann auch rüber. Ne? Wer breitschulterig ist, muss keine Angst haben, der wird nicht gefressen.
Und eine andere Schlange, ich glaube auch Indonesien, hat vor einem Jahr mal einen Erntehelfer verschlungen. Da hat man dann in der Schlange dann noch die Gummistiefel von dem gefunden.
Ja, die sind natürlich nicht ganz so gut verdaulich. Ne?
Nicht. Sind Schlangen eigentlich intelligente Tiere oder ist die Frage falsch und blöd gestellt?
Ja, ich denke, die ist schwierig zu beantworten. Also es gibt ja keine blöden Fragen, es gibt nur interessante Antworten. Und wir gehen ja bei Intelligenz immer davon aus, dass es ähnlich sein muss wie unsere Intelligenz. Aber Tiere können durchaus intelligent sein, ohne dass wir es so wahrnehmen. Wir denken immer, Tiere müssen kognitiv ähnlich funktionieren wie wir, aber Tiere haben ganz andere Fähigkeiten. Wer sich mit Ultraschall verständigt oder die Gegend absucht, der hat eine Intelligenz, die ganz fern unserer Intelligenz ist, aber die wir auch gar nicht in diesem Bereich erreichen können.
Aber was die Tiere angeht, von mir aus auch solche Tiere wie ihre Schlangen, reduziert sich das auf zwei Dinge. Zum einen Fressen, um zu überleben und zum anderen Fortpflanzung?
Ich würde es gar nicht mal so sehen. Also ich glaube schon, dass da noch viel mehr zu holen ist, auch bei den Tieren, die jetzt nicht gleich das gefurchte Großhirn haben, sondern wir sind da in der Forschung, kommen wir da auch immer in interessantere Bereiche, dass wir auch sowas wie ein Bewusstsein bei vielen anderen Tiergruppen feststellen.
11:22 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg mit dem aktuellsten Verkehrsservice und Birgit hat eine neue Meldung.
Bitte Vorsicht auf der A5 Frankfurt-Karlsruhe. Zwischen Ladenburg und Dossenheim ist eine Entenfamilie auf der Autobahn.
Die Frage geht direkt an den Direktor der Stuttgarter Wilhelmer, Thomas Kölpin. Wie kommt eine Entenfamilie auf die Autobahn?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Ne? Aber ich denke, da wird ein Teich in der Nähe der Autobahn gewesen sein. Und da gibt es ja Grünstreifen und die sind dann einfach losgelatscht und sind auf der Autobahn gelandet.
Und bei Ihren Enten passiert es manchmal, dass die in einem Löwengehege landen?
Und das ist dann ganz fatal, weil unsere Löwen sind sehr agil und sind ja noch zwei junge Männer und die jagen dann schon die Enten und die sind in der Regel auch erfolgreich.
Erfolgreich heißt, die Enten werden gefressen.
Genau, dann gibt's Entenbraten an dem Tag.
Okay, gut. Zwei Löwen, zwei männliche Löwen, das funktioniert?
Das funktioniert gut, weil es Brüder sind, ne? Und die bleiben auch in der Natur in der Regel zusammen, die aus einem Wurf stammenden Brüder, und versuchen dann selber irgendwo ein Weibchenrudel zu ergattern, zu erobern. Und insofern werden die ein Leben lang zusammenbleiben, bei uns im Zoo, aber während es in der Natur die gleiche Situation.
Und was machen die, wenn sie irgendwie mal eine Löwendame kennenlernen wollten und es gibt keine?
In der Regel lernen sie ja, wenn mehrere Löwendamen kennen, und dann ist das okay, dann können sie sich arrangieren. Und wenn sie keine kennenlernen, dann lernen sie keine kennen. Ja, das kann auch in der Natur passieren.
Ja, ich meine nicht die Natur, sondern ihren Zoo.
Wir müssten erstmal umbauen, damit wir Löwendamen auch halten dürften.
Okay.
Um Löwen zu züchten, braucht man 3 Außenanlagen, so wie wir es bei den Schneeleoparden jetzt umgesetzt haben. Und deswegen haben wir bei der einen Außenanlage, die wir zurzeit haben, nur die beiden männlichen Löwen.
Dann haben Sie nur noch einen Tiger, wobei der Tiger eigentlich eine Tigerin ist, eine ältere Dame, die ihren Partner verloren hat vor ein paar Jahren.
Ja, vor 3 Jahren war es jetzt.
Ja.
Ja, das ist die Dumai. Ne?
Trauert die noch?
Nein, Tiger sind Einzelgänger, die trauern nicht, die leben sowieso und die treffen sich nur zur Paarung, und sonst gehen die getrennter Wege, die beiden Geschlechter, und insofern ist ihr das auch wurscht, das Ganze. Sie selber ist jetzt 18, Tiger werden so um die 20 Jahre alt, also auch schon in die Jahre gekommen, und wenn sie dann eines Tages nicht mehr ist, werden wir eine neue Tigeranlage und dann vom Sumatra-Tiger, den wir derzeit haben, auf den Amur-Tiger, auf die größte Katze der Welt, dann umsteigen.
Der ist deutlich größer als der Sumatra-Tiger.
Aber deutlich, genau. Die Kater erreichen so 300 Kilo. Beim Amur-Tiger, beim Sumatra-Tiger vielleicht 120 Kilo.
Und bei der aktuellen Sumatra-Tigerin ist Nachwuchs kein Thema mehr?
Nee, die ist aus dem Alter raus, da passiert nichts mehr.
Ansonsten haben Sie 2 Schneeleoparden.
Genau.
Die sich fortpflanzen werden?
Die haben sich schon, also zumindest haben die schon gedeckt. Die haben ja eine neue Anlage bekommen, die haben wir zu Ostern eröffnet. Die ist nach den neuesten Gesichtspunkten für die Zucht auch vorgesehen. Die kann man nämlich auch dritteln, diese Anlage, oder als eine große nehmen. Und die sind schon zur Tat geschritten. Und insofern denken wir, dass wir so im Spätsommer, Herbst da junge Schneeleoparden haben werden.
Da hat sich, was die Haltung angeht und die Überlegung, was Tieren gut tut, in den letzten Jahren einiges verändert?
Eigentlich nicht nur in den letzten Jahren, eigentlich ist das ein ständiger Prozess. Diese Tiergartenbiologie entwickelt sich immer weiter und wir versuchen immer bessere Anlagen zu bauen, sowohl für die Tiere als auch für das Erlebnis für den Besucher. Und das sind eigentlich die beiden Gesichtspunkte, wie sich Tieranlagen immer weiterentwickeln.
Was die Großkatzen angeht, um kurz nochmal darauf zu kommen, was würde passieren, wenn ein Mensch in das Gehege ihrer alten Tigerlady geht?
Ja, im Zweifelsfalle verteidigen ihr Revier, greifen also an und werden den Eindringling in ihr Revier mit dem Genickbiss töten. Das ist also das ganz normale Verteidigungsverhalten einer Großkatze.
Das würde die machen?
Ja.
Was würde der alte Leopardenmann bei ihnen machen?
Genau das Gleiche.
Die beiden jüngeren Löwenmänner?
Hoffentlich auch nur das oder vielleicht sogar anfangen zu spielen. Dann ist das natürlich nicht schön für denjenigen, der dann in die Fänge eines Löwen gerät.
Was meinen Sie mit spielen?
So wie eine Katze mit einer Maus spielt, so kann man das dann vergleichen.
Nicht schön.
Gar nicht schön, die Vorstellung.
Sie haben in London im Zoo mal was gesehen und erlebt?
Ja, da ist ein geistig verwirrter Mann wirklich zu den Löwen reingesprungen ins Gehege und war der Meinung, dass er mit Löwen sprechen kann anscheinend oder sowas. Das kam später raus und dann hat ihn der Löwenmann dort dann angefallen und das war schon übel. Das sah schon nicht schön aus und er hat überlebt, er war dann bewusstlos und deswegen hat der Löwe ihn nicht weiter attackiert, weil es ist Revierverteidigung von den Katzen. Also sie wollen in der Regel nicht denjenigen fressen, sondern ihr Revier verteidigen.
Wie hat man den dann wieder rausgekriegt aus dem Käfig?
Ja, man hat versucht, die Löwen dann abzulenken und dann auch wieder in ihr Haus reinzulenken, dass man Zugriff hatte auf die Außenanlage, und dann hat man ihm einen Rettungshubschrauber fertig gekriegt und dann.
Und wie ist es Ihnen dabei ergangen, als Sie es gesehen haben? Das macht ja was mit einem.
Es war natürlich wirklich seltsam, weil man damit ja auch nicht rechnet, dass man sowas im Zoo erlebt. Und es war schon unglaublich, wie diese Kraft eines Löwens, wie dieser Löwe diesen sehr großen Mann, der flog wie eine Puppe durchs Gehege bei so einer Löwenattacke. Also da sieht man, was man als Mensch doch, wie zerbrechlich ein Mensch im Vergleich zu so einem Wildtier ist.
Keine Chance. Es gibt Tierschützer und Tierrechtler, um nochmal auf die Großkatzen zu kommen, die sagen, die zu halten in einem Zoo ist eigentlich Tierquälerei. Viel zu wenig Platz, kein Auslauf, kein normales, artgerechtes Verhalten. Was sagen Sie denen?
Ja, da muss man erstmal definieren natürlich, was ist artgerecht und was wollen wir auch in den Zoos mit den Tieren machen. Da muss man auch sagen, naja, so ganz ist es ja auch nicht in der freien Wildbahn so, dass da unbegrenzte Bereiche zur Verfügung stehen. Da gibt es diese Reviere, die abgesteckt werden und wehe, einer geht in das Revier des anderen rein. Diese Markierung, das ist natürlich eine geruchliche Markierung, ist aber genauso ein Hindernis für eine andere Katze, die viel stärker ist als jeder Zaun oder jede Mauer, weil das bedeutet, ich kann da nicht reingehen und das ist eine Barriere, die dort existiert.
Auf der anderen Seite, ein Tiger in der freien Natur hat ja schon ein riesengroßes Revier im Normalfall zur Verfügung und jetzt sitzt er bei Ihnen oder in einem anderen Zoo in einem kleinen, vergitterten Gefängnis.
Ja, Gefängnis, wir versuchen natürlich die Gehege auch moderner zu gestalten und als Lebensraumausschnitt darzustellen. Und da muss man sagen, natürlich, die Reviere sind so groß, damit genügend Futtertiere da sind, die er schlagen kann. Ne? Also ein Tiger braucht ja eine jede Menge Fleisch und der braucht dieses große Revier, damit er genug Tiere jagen kann. Insofern ist das schon eine andere Situation im Zoo, wo er das Futter so kriegt. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Großkatzen wirklich 20 Stunden am Tag tatsächlich schlafen und nur 4 Stunden wach sind und sich nicht gerne bewegen, wenn sie nicht müssen, nämlich zum Jagen.
Die Frage, wie Tiere, wie große Tiere, wie Großkatzen gehalten werden, beschäftigt ganz offenbar die Menschen, auch die Hörer, auch Besucher ihres Tierparks. Eine Hörerin schreibt, sie hätte gesehen, wie die Löwen gehalten werden, findet es nicht gut und hat für sich beschlossen, da gar nicht mehr hinzugehen.
Ja, das muss natürlich jeder für sich abwägen. Allerdings glaube ich, dass es unsere Löwen wirklich gut haben, dass sie ein vernünftiges Gehege haben, dass ihre Lebensbedürfnisse soweit erfüllt werden. Und man darf auch nicht vergessen, das sind Programmtiere, um eine Reservepopulation dieser bedrohten Tiere zu haben in Menschenobhut. Der asiatische Löwe, wir haben die asiatischen Löwen, davon gibt es noch 400 in der freien Wildbahn, im Forest in Nordwestindien. Und wir brauchen diese Reservepopulation, falls die Tiere mal aussterben.
Ne? Aber dieser Hospitalismus von Großkatzen, ist das, was ich ja auch schon gesehen habe, dieses Hin und Her und Hin und Her, ist das meine Einbildung, ist das meine Projektion oder ist das die Realität dessen, was da tatsächlich in so einem kleinen Gehege abgeht?
Das ist dann natürlich ein falsches Gehege, wenn so ist, was stattfindet. Aber wer unsere Katzen sieht, hat keine solche Verhaltensweisen. Also Katzen sind da auch nicht so empfänglich für. Und dann beschäftigt man die Tiere wirklich nicht. Und das ist dann wirklich eine schlechte Haltung. Aber das ist nicht der Fall, wenn man in die Wilhelma kommt.
Also was die Großkatzen angeht, eine große Publikumsattraktivität. Die andere große sind natürlich die Menschenaffen. Also sprich, sie haben die Gorillas. Die Orang-Utans und noch die
Bonobos.
Schimpansen.
Ja, sind keine Schimpansen, sind Bonobos.
Das
ist schon ein Unterschied. Das ist beides die gleiche Gattung. Man sagt immer falscherweise Zwergschimpansen zu den Bonobos, aber es ist wirklich eine eigene Menschenaffenart, die ähnlich dem Schimpansen aussieht, aber was ganz anderes ist.
Welche sind die intelligentesten?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Also das hängt ja immer so ein bisschen vom Blickwinkel ab. Ne? Viele behaupten ja, die fünfte Menschenaffenart, der Mensch wäre es. Aber so ganz sicher bin ich mir da manchmal auch nicht. Der Orang-Utan ist sehr kognitiv, also die sind nicht zu unterschätzen.
Wer ist am stärksten, der Gorilla?
Der Gorilla natürlich alleine durch die Größe. Ne? Und ein Silberrücken kann durchaus 180 Kilo im Extremfall wiegen. Und das ist schon viel Muskulatur, was da bewegt wird.
Also in dessen Käfig oder in dessen Gehege sollte man nach Möglichkeit auch nicht reingehen.
Insgesamt sollte man zu Menschenaffen nicht reingehen. Einmal, weil man ja auch die Sozialstruktur nicht stören will und selber ein Faktor sein will, sondern die sollen ja wirklich in ihren Sozialverbänden leben. Und zum anderen, ja, die verteidigen natürlich auch ihre Familie und das sollte man insofern auch nicht probieren.
Diese Sozialverbände funktionieren im Zoo dauerhaft bzw. dauerhaft gut?
Ja, das muss man sagen. Wir wissen inzwischen, wie so etwas geht. Das war sicherlich in früheren Jahrzehnten manchmal auch nicht der Fall. Aber inzwischen gibt es diese guten Familienverbände. Dort werden auch die Jungtiere aufgezogen von den Müttern und haben auch wieder dieses Sozialverhalten. Das müssen sie halt lernen. Und diese Möglichkeit haben sie jetzt, natürlich groß zu werden und auch als Gorilla, Bonobo, Schimpanse oder Orang-Utan zu funktionieren.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Die Großbaustelle, die aktuelle Großbaustelle haben wir angesprochen. Das neue Elefantengehege, das entstehen soll. Gibt es noch was, was 1-2 Nummern kleiner ist und der Erwähnung wert wäre?
Ja, wir planen noch die Umgestaltung unseres alten Menschenaffenhauses zum Thema Australien. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Projekt. Und da schauen wir ganz positiv in die Zukunft.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank ebenfalls.
Eins gehört.